Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir sprechen heute über ein, wie ich finde, faszinierendes Thema, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe, und zwar Anhedonie. Der Thomas hat uns geschrieben und hat gesagt, was ist denn mit Leuten, die gar nicht so viel Freude empfinden können? Und wenn ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon achtsam gehört habt, wisst ihr, Mai Höeng und ich empfinden immer viel Freude bei dem, was wir hier tun, und Begeisterung für unsere Themen und so. Und deswegen dachte ich, das müssen wir unbedingt machen, weil vielleicht kennt ihr das auch. Andere Leute freuen sich, wenn sie das Meer sehen, und man selber denkt, naja, ist halt sehr viel Wasser. Also wir wollen über Anhedonie sprechen. Was ist das? Wie kann man damit umgehen? Und wie kann man eben vor allem achtsam logischerweise damit umgehen? An jeder Folge hinten dran gibt es eine Übung für euch, die ihr sich Mai Höeng ausdenkt. Sie ist Psychologin, sie ist Verhaltenstherapeutin. Hallo.
Hallo.
Mal ganz offiziell.
Ja.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Autorin, und wir freuen uns immer sehr, 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 dass ihr bei uns seid und dass ihr Lust habt, euch mit diesen Themen auch zu beschäftigen, weil, wie gesagt, wir lieben sie sehr, wir sind sehr begeistert, wir finden das alles wahnsinnig spannend, und du hast auch richtig viel gelernt, ne? Jetzt beim Thema Anhedonie.
Mega, ich habe richtig viel gelernt, nochmal schön neue Fachliteratur gelesen, also sehr, ich bin begeistert.
Also Thomas, danke für diesen Impuls, achtsam@deutschlandfunknova.de, falls ihr auch noch eine schöne Idee habt. Also ich sag's auch lieber nochmal, manchmal habt ihr ganz tolle Ideen, die wir aber nicht umsetzen können, weil es dazu keine Studienlage gibt, und dann würden wir einfach nur so irgendwas sagen, und das wollen wir ja auch nicht, weil der Benefit von diesem Podcast ist ja, dass wir hier Bücher euch vorstellen, dass wir Studien haben, Metastudien, dass wir gucken, was für Literatur gibt es da, welche schlauen Menschen haben schon was darüber gesagt, dass wir das so ein bisschen zusammen sammeln. Und wenn ihr jetzt Themen vorschlagt, wo es leider nicht so viel gibt, dann hoffe ich, dass ihr dafür Verständnis habt, wenn wir das dann leider nicht umsetzen können. Also wir gucken immer, wir beschäftigen uns dann damit und gucken, was es da so gibt. Und sollte euer Thema dann eben nicht hier auftauchen, dann liegt es ganz sicher daran. Aber gehen wir zurück zur Anhedonie, Mai Höeng. Wie ist denn die offizielle Definition von Anhedonie?
Also Anhedonie, das bezieht sich darauf, dass Menschen so ein vermindertes Interesse oder auch Vergnügen an Reizen haben, die früher mal als belohnend empfunden wurden. Auch so eine verminderte Motivation und auch Reaktionsfähigkeit auf Reize, die eigentlich als angenehm empfunden wurden. Und letztlich, also ein anderes Wort ist einfach Freudlosigkeit. Das fragen wir auch, wenn wir Patienten zum Erstgespräch sehen, so empfinden sie Freudlosigkeit oder so, so ein Desinteresse auch. Es ist einfach eine Schwierigkeit, Belohnungen zu empfinden und ja, die Unfähigkeit, sich zu freuen tatsächlich.
Und wie äußert sich das dann?
Also Patienten würden dann berichten, also man kann das, kommt bei einigen psychischen Erkrankungen vor, jetzt am Beispiel von depressiven Patienten. Ich würde sie halt dann zum Beispiel fragen, ja, wie ist es denn gerade? Haben sie so eine gedrückte Stimmung und machen ihnen Dinge, die sie früher gerne gemacht haben, jetzt heute keinen Spaß mehr? Und dann können die das wirklich auflisten, dass sie sagen, ja, ich war mal so ein ganz passionierter Fotograf oder so, und jetzt sehe ich die Kamera und da regt sich gar nichts. Oder ich habe früher gerne im Garten gearbeitet und das macht mir einfach gar keinen Spaß mehr.
Ach so, das kann, also es ist nicht etwas, was man einfach so hat quasi, sondern das kann sich entwickeln im Laufe eines Lebens, so Anhedonie quasi.
Also ich betrachte das natürlich vor allen Dingen aus dem Winkel von psychischen Erkrankungen, und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Erkrankungen wie Depression, Angststörung, soziale Angststörung, aber auch Schizophrenie tatsächlich. Das ist dann so eine Negativsymptomatik, dass man allgemein weniger fühlt und nicht so aktiv ist, aber auch Substanzabhängigkeit. Das ist wirklich, das sind dann so klinische Ausprägungen, aber natürlich kennt jeder von uns, denke ich, auch mal so Tage, wo man im Volksmund vielleicht sagt, boah, ich bin ganz schön down oder irgendwie Depri oder so. Und dann fühlt man sich ja auch nicht so, dass man Lust hat, Freunde zu treffen oder irgendwie was Nettes zu kochen, oder es schmeckt einem nicht so. Also ich sage ja immer so, es ist so ein Kontinuum, ne? Also viele kennen das vielleicht, wenn es ein bisschen niedriger ausgeprägt ist, aber es kann auch wirklich so weit gehen, dass es dann wirklich klinische Ausmaße annimmt.
Aber Freudlosigkeit ist nicht per se direkt eine Depression.
Nein. Eine Depression umfasst mehrere Symptome, Interessenverlust, dazu gehört auch so ein geringer Selbstwert. Also wir haben irgendwie so 12 Symptome, ich will die jetzt hier nicht alle auflisten, aber ein Symptom reicht nicht aus, dass man dann eine Diagnose hat für eine Depression, auf keinen Fall.
Okay, und du hast gesagt, du hast jetzt eben zum Thema Freudlosigkeit, also Anhedonie, recherchiert und hast da Unterscheidungen zwischen drei Ebenen gefunden.
Ja, was mir bis jetzt, also jetzt ist es total klar, irgendwie nachdem ich das nochmal so gelesen habe, aber ich habe noch nie bei Anhedonie oder Freudlosigkeit daran nachgedacht, dass es vor allen Dingen eine Störung oder Schwierigkeiten mit dem Belohnungssystem ist. Also irgendwas hat sich dann in meinem Kopf so verknüpft und ich dachte so, oh, jetzt kann man das ganz anders betrachten und da kann man in verschiedenen Ebenen unterscheiden. Also einmal in der Antizipation von Belohnung. Also das fängt wirklich schon an, wenn wir an etwas denken, was uns potenziell Freude bereiten könnte. Also wenn wir etwas planen, zum Beispiel einen Urlaub, ja, dann empfinden wir ja Vorfreude, hoffe ich doch, die meisten, ja.
Sehr. Wir haben auch schon mal eine Vorfreude-Folge gemacht.
Genau,
hier bei
da haben wir auch gesagt, dass Vorfreude ein sehr deutsches Wort ist. Das gibt es ja so in anderen, oder dieses Antizipieren quasi. Und man muss aber natürlich auch Anstrengungen da reinsetzen. Also um später diese Belohnung zu erhalten, um die zukünftigen Lorbeeren pflücken zu können, müssen wir was organisieren. Aber diese Vorfreude pusht uns auch, weil wir wissen, hey, wenn ich das dann mache, wenn ich dann dort bin, dann wird das toll werden. Aber auch jetzt schon kann ich mich vorfreuen. Und da haben schon einige eine Schwierigkeit. Also da fängt's an. Und dann die zweite Ebene ist tatsächlich das Erleben von Belohnung oder von Freude. Also wenn man mittendrin ist, mitten im Urlaub, ja, dann, dass viele dann sagen, nee, irgendwie, wie du eben schon, ich habe das noch nie gehört, aber ist halt nicht nur Meer, sondern einfach nur viel Wasser. Ja, also die gucken das sich an und denken so, ja, und jetzt? Also es wird nicht als angenehm empfunden. Und dann auch eine dritte Ebene, dieses Erlernen von Belohnung. Also das hat auch was mit Konditionierungsprozessen zu tun, also Verknüpfung, was wir gelernt haben. Wenn wir zum Beispiel abstempeln und sagen, okay, der letzte Urlaub, der war nicht so gut, dass wir dann sagen, okay, die nächsten Urlaube, die wären auch nicht gut. Deshalb fahre ich jetzt einfach nicht mehr in Urlaub, ja. Also Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass die tatsächlich auch unsere Einschätzung für zukünftige potenzielle Belohnungserfahrungen beeinflussen können. Also auf diesen drei Ebenen kann was schiefgehen.
Also wir machen ja achtsam auch eben, ich sag's immer wieder gerne, damit wir selber uns befähigen, quasi unser Leben so zu gestalten, wie es uns gefällt und so. Und deswegen ist es jetzt ganz interessant, zu hören und zu lernen natürlich, ersetzt aber hier alles keine Therapie, ne? Das vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Das müssen wir immer wieder sagen. Dieser Podcast ist keine Therapie, auch wenn Mayong Verhaltenstherapeutin ist. Wenn ihr jetzt irgendwas wiedererkennt, wenn ihr sagt, oh ja, das ist bei mir recht ausgeprägt, ne? Dann versucht mal wirklich mit jemandem dann professionell zu sprechen, ne?
Definitiv. Also man kann, wenn man sich unsicher ist, kann man eine psychotherapeutische Sprechstunde in Anspruch nehmen. Ich weiß, die Wartezeiten für eine richtige Therapie sind sehr lang, aber diese Sprechstunden, das müssen die niedergelassenen Psychotherapeuten auch anbieten, also eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Woche. Da gibt es dann meistens doch Slots und dann kann man das einfach mal überprüfen lassen, erfüllt das irgendwelche Kriterien, ja oder nein.
Ah, vielen Dank für diese Information auch. Genau, weil normalerweise hört man immer nur, ich habe eh keine Chance, vor 6, 7, 8 Monaten kriege ich eh keinen Therapieplatz. Aber dieses erste Gespräch, das kann man vielleicht schon früher bekommen und führen. Okay, bleiben wir weiter bei der Anhedonie, wo es viel zu lernen gibt. Also das zeigt sich dann in vielen verschiedenen Bereichen, diese Freudlosigkeit, die vor allem, du hast es eben gesagt, belohnungsbezogen sind.
Genau, und was ich auch mega spannend fand, ist, dass Untersuchungen natürlich dann auch gezeigt haben, jene Menschen, die an Anhedonie leiden, dass sich das auch auf neuronaler, neurobiologischer Ebene dann zeigt, weil Belohnungsprozesse, die im Rahmen der Anhedonie irgendwie involviert sind, sind natürlich auch mit neuronalen Schaltkreisen, also da zugeordnet. Und da hat sich gezeigt, beispielsweise das mesokortikolimbische, dieser Schaltkreis, der ist betroffen, präfrontaler Kortex, anteriorer singulärer Kortex oder das Striatum. Treue, also achtsam HörerInnen hören einfach nur Belohnungssystem. Da sind auffällig. Genau.
Genau, aber verschiedene Teile in unserem Gehirn sind quasi dann betroffen.
Ja, genau, weil zum Beispiel der präfrontale Kortex, der ist ja für logisches Denken, aber auch Planung zuständig. Und das spielt ja eine Rolle, wenn wir sagen, okay, ich möchte den nächsten Urlaub planen, aber irgendwie freue ich mich nicht darauf. Dann macht das natürlich auch Sinn, dass dieser Bereich auch involviert ist in der Anhedonie.
Und du hast dazu auch sogar eine Geschichte mitgebracht, weil das hilft ja ganz oft, wenn wir über solche ja komplexen Themen sprechen, wenn man so eine Anekdote irgendwie hat.
Ja, so ein Beispiel. Ich habe tatsächlich dieses Beispiel habe ich tatsächlich in einem Paper gefunden, fand ich auch witzig, ja. Aber es hilft, um es besser zu verstehen, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Frau ist zu einer Party eingeladen, sie besucht dann diese Party, genießt die Party aber nicht und geht dann deswegen nicht mehr zur nächsten Party, auf der sie eingeladen ist, weil sie eben diese unangenehme Erfahrung gemacht hat. Und da zeigt sich ja wieder, sie setzt die Erwartung der nächsten Party gleich mit der vergangenen Erfahrung. Und ein paar Mal, wenn man das macht, ist das ja wirklich kein Problem. Und unter uns gesagt, es gibt halt auch schlechte Partys. Also wir wollen nicht Leuten einfach reinreden, es gibt keine schlechten Partys oder so. Aber wenn man mit so einer Brille rumläuft, alles ist schlecht, alle Partys sind schlecht, das lohnt sich gar nicht mehr, dann hat das wirklich so eine verstärkende Wirkung und das ist diese Anhedonie. Und das ist, was sich auch hier schön zeigt, das ist so lernpsychologisch. Ja, wenn wir generalisieren und sagen, okay, es macht alles keinen Sinn mehr, ich gehe nicht mehr, dann haben wir diese, wir reden in der Verhaltenstherapie oft von diesen Verstärkern, positive Verstärker, die Möglichkeit, positive Erfahrungen zu machen, Freude zu empfinden, nehmen wir uns dann, wenn wir uns nicht diesen Situationen aussetzen. Hört sich so negativ an, mir fällt aber gerade kein anderes ein. Aber ja,
also wenn wir einfach nicht hingehen quasi
genau.
Zu dieser
Party. Dann können wir einfach auch nichts erleben. Also denkt einfach im Alltag daran, da ist doch diese Frau mit der Party und sie verwehrt sich alle möglichen Partys und das ist nicht gut für die Anhedonie und bestärkt diese Anhedonie eher.
Ja, und ein anderes Thema, auf das ich sehr stehe, weil ich da immer so wieder gerne drauf zurückkomme, ist ja auch das flexible Denken. Und gerade bei diesem schönen Beispiel kann man sehen, dass flexibles Denken da sehr weiterhilft in unserem Leben. Weil wenn wir auf eine schlechte Party gehen, steht nirgends geschrieben, dass alle Partys schlecht sind und dass wir nie wieder auf Partys gehen müssen. Das ist ja recht unflexibles Denken. Also ja, wir verfallen oft in unflexibles Denken, wenn es uns schlecht geht, wenn wir müde sind, wenn wir gestresst sind, wenn unser ganzes System auf Alarmbereitschaft ist, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie unser Leben nicht unter Kontrolle zu haben und immer hinterher zu hinken, hinterher zu rennen und es anderen recht machen zu wollen und so weiter. Also ne, wir wollen mit diesem Beispiel auch nicht sagen, dass ihr auf alle Partys gehen sollt. Darum geht's nicht. Es geht darum zu sagen, ich denke flexibel. Das heißt, nur weil es einmal so war, muss es nicht immer so sein und zwar bei allem. Also ich habe die Möglichkeit, mit jeder Situation anders zu reagieren, auf jede Situation, die anders wahrzunehmen und dementsprechend beim nächsten Mal wieder anders zu handeln. Ich habe eben diese Flexibilität und diese Macht, anders über all das, was um mich herum passiert, zu denken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn wir uns immer wieder fragen, denke ich gerade starr oder denke ich gerade flexibel, dann können wir, glaube ich, auch nochmal anders mit Situationen umgehen. Ein bisschen freier und ein bisschen leichter.
Ja. Freier, leichter und auch einen größeren Lebensradius, weil was in diesem Beispiel sich ja so schön zeigt, ist, sie ist inflexibel und sie engt sich total ein. Also für sie sind dann die Partys einfach gestrichen, nicht? Und das ist was wir auch verlieren. Wir engen uns ein, unser Lebensradius wird ganz, ganz klein, unsere Comfortzone ist ganz klein, wir können die eigentlich kaum noch verlassen. Und wenn wir sagen, hey, wir bleiben offen, dann erweitert sich unser Lebensradius.
Und da ist es auch ganz wichtig, wie wir eben mit uns selber reden. Wir reden ja auch immer oft über die Stimmen in unserem Kopf und wie wir selbst in unserem Kopf mit uns reden. Wenn wir flexibel auf die Welt zugehen und sagen, ja, es gibt viele blöde Partys und es wird übrigens viel schief gehen und ab und zu kommt der Bus oder die Bahn nicht und ab und zu passieren richtig blöde Sachen, wenn ich irgendwas versuche und dann gehen Sachen schief und so weiter. Aber das ist halt so. Das ist halt ein normaler Vorgang. Deswegen kann ich nicht aufhören, Bus und Bahn zu fahren oder irgendein Projekt zu beginnen oder wie gesagt, wie in dem Beispiel, auf Partys zu gehen, weil sonst, genau wie du sagst, sitze ich irgendwann nur noch zu Hause auf meinem Sofa und mache gar nichts mehr, weil ich Angst habe, dass alles immer nicht klappt, schief geht, nicht gut ist und so weiter. Und deswegen können wir da, das hier heißt ja achtsam, da die Achtsamkeit auch wieder mit reinbringen. Ne? Wie kann die da in diesem Fall helfen?
Die kann helfen, jetzt bleiben wir wieder an unserem Beispiel, dass wir ganz, ganz absichtsvoll unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart lenken und nicht nur diese Brille aufsetzen und sagen, hier ist alles schlecht. Weil ganz, ganz ehrlich, selbst in schwierigen Situationen, in sehr langweiligen Situationen, wenn wir um uns herum blicken, wenn wir wollen, können wir auch etwas finden, was trotzdem noch angenehm ist. Und das ist diese, dass wir nicht so sehr in diesen Negativitätsbias, diese Verzerrung, dass alles so schlecht ist, fallen, sondern uns darin üben, hey, ich kehre immer wieder in diesen Moment zurück, ich nehme diesen Gedanken wahr, irgendwie sowas wie, oh, das ist irgendwie nicht so lustig, aber trotzdem zu schauen, hey, vielleicht sind ja die Häppchen ganz lecker oder, keine Ahnung, das Getränk ist lecker, keine Ahnung, irgendwas gibt's immer. Und dann geht man nicht in diese Falle rein, weil man sammelt wirklich. Es ist wie so ein Datensammeln. Also ihr seid dann wie kleine ForscherInnen, die unterwegs sind und sagen, ich muss von allem Daten sammeln. Das ist unfair, nur die schlechten Daten zu sammeln, sondern auch zu gucken, hey, gibt es nicht noch auch was Positives, irgendwas, wofür ich trotzdem noch dankbar sein kann? Und das können wir durch die Achtsamkeit wirklich trainieren.
Ja, genau. Und wir können ja auch den Gedanken, boah, ist das langweilig hier, das ist ja die schlechteste Party, auf der ich war. Wir können uns da wieder mit der Metakognition von entfernen und sagen, ich habe den Gedanken, dass es die schlechteste Party ist, auf der ich jemals war. Und vielleicht ist selbst das auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ich auch immer richtig blöde Sachen erlebe, denke ich währenddessen schon, das ist eine richtig gute Anekdote. Wenn ich später irgendwem erzähle, dass ich wirklich auf der schlechtesten Party, ich habe neulich mir was zu essen gekauft. Das war so widerlich und ich war natürlich traurig und sauer und enttäuscht, weil ich hatte Hunger und ich wollte essen. Und ich weiß nicht, die Nudeln waren aus Styropor gefühlt, es war nicht gewürzt, es war ekelhaft. Aber ich dachte, okay, diese Geschichte ist so krass, weil ich habe noch nie in meinem Leben, und ich bin nicht gerade erst auf die Welt gekommen, etwas so Widerliches gegessen. Und dachte, immerhin eine lustige Geschichte, auch wenn ich jetzt gerade eigentlich was Leckeres essen würde. Naja, du hast eine Studie auch mitgebracht, wie uns Achtsamkeit da helfen kann, mit sozialer Anhedonie umzugehen.
Genau, das ist eine Studie von Carlton et al. 2021, erschien in der Effective Science. Und die haben 68 erwachsene Probanden untersucht, also keine klinische Stichprobe, die aber angaben, an chronischem Stress zu leiden. Und die Probanden hatten keine Meditationserfahrung vorher gemacht. Und sie wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat ein Achtsamkeitstraining absolviert, nämlich das MBSR-Programm. Also 8 Wochen lang geht das. Und die andere Gruppe war in einer Wartekontrollgruppe. Und die Forscher haben sich einfach dafür interessiert, kann dieses Achtsamkeitstraining dabei helfen, damit vielleicht verschiedene Dimensionen der Anhedonie sich verbessern und vor allen Dingen der Fokus auf soziale Anhedonie. Mit sozialer Anhedonie ist definiert so ein Desinteresse oder ein Mangel an Freude in sozialen Kontakten und Interaktionen. Also dass man irgendwie keine Lust hat, sich mit Leuten auszutauschen und auch irgendwie ist alles blöd, so vom Gefühl her. Und tatsächlich hat sich gezeigt, die Achtsamkeitsgruppe hat wirklich Verbesserungen in dieser sozialen Anhedonie gehabt. Also die kamen positivere Emotionen berichtet am Ende des Trainings im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Ich muss aber ergänzend hinzusagen, und das sagen die Forschenden auch, was hier dazu kommt, ist natürlich, das MBSR-Programm ist ein Gruppentraining. Ne? Also man übt gemeinsam in einer Gruppe Achtsamkeit und dass natürlich dann soziale Anhedonie sich verbessert. Ich glaube, da ist auch wirklich ein Zusammenhang. Also wenn man jetzt genau gucken wollte, hilft Achtsamkeit vereinzelt, müsste man das in einer Einzelsitzung oder Einzeltherapie mal ausprobieren als Studie.
Also MBSR haben wir auch schon eine Folge hier bei Achtsam drüber gemacht. Vielleicht da auch nochmal reinhören. Hilft gegen sehr viel und da auch wieder zack sind wir im Thema Anhedonie und da taucht MBSR auch wieder auf. Also wenn ihr da noch mehr wissen wollt, es gibt da eine extra Achtsam-Folge zu, die ihr vielleicht nochmal nachhören könnt. Das hilft. Du hast aber dann noch andere Sachen recherchiert, die man da noch so machen kann. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, stimmt, ich bin eigentlich die meiste Zeit freudlos. Also wie gesagt, du hast es so schön gesagt, ich mag das Wort Kontinuum. Es ist ein Kontinuum und wir sind ja nicht alle immer die ganze Zeit happy-go-lucky, springen aus dem Bett und singen I feel good. Was normal ist, wir fühlen uns alle mal freudlos. Jetzt ist auch noch kalt und dunkel und Winter. Oh Mann, ey. Das ist anstrengend, finde ich, wenn man da nicht auf seinen Vitamin-D-Spiegel achtet und so. Anyway, man kann da einiges tun.
Ja, und ich habe da wirklich selbst auch dazu gelernt, weil ich ein Buch, das ist wirklich Fachliteratur, aber vielleicht sind ja ein paar auch Nerds unter euch. Wir machen das dann einfach in die Shownotes rein, da könnt ihr mal durchlesen. Und das sind wirklich, es ist Behandlungen, Interventionen spezifisch, um diese Anhedonie zu behandeln. Ich stelle es euch einfach vor, dann gucken wir mal, wie wir das so auf unseren Alltag, also im nicht klinischen Setting auch umsetzen können. Und das eine war Positive Affect Treatment, also so ein positiver Affektbehandlung. Behandlung quasi, ja. Und diese Behandlung sieht so aus, dass es 15 Besitzungen gibt, aufgeteilt in 3 Modulen. Und in diesem ersten Modul geht es wirklich darum, den TeilnehmerInnen zu vermitteln, wie sie angenehme Ereignisse wirklich in ihren Alltag einplanen können. Und dann machen die auch noch was mit Imaginationsübungen. Im zweiten Modul geht es darum, durch kognitive Übungen einen Fokus aufs Positive zu lenken. Also mich hat das natürlich sehr an die positive Psychologie erinnert. Das dritte Modul ist durch ja so Dankbarkeitsübungen, Großzügigkeit, Wertschätzung und liebevolle Güte gekennzeichnet. Das stelle ich jetzt nicht vor, weil ich die anderen zwei so ein bisschen innovativer fand. Also zu diesem ersten Modul. Da geht es darum, die wollen wirklich trainieren, dass TeilnehmerInnen, Probanden und Patienten wieder Belohnungen erwarten können, dass sie lernen können, sich angenehme Ereignisse vorzustellen. Und dann würde man so einen Wochenplan dahernehmen und wirklich sagen, okay, was gibt es für angenehme Aktivitäten in der Vergangenheit, die angenehm waren und auch die euren Werten entsprechen, die plant ihr wirklich ein, führt sie aus. Und während man diese Aktivitäten hat, und durchführt, dass man sich immer wieder darauf fokussiert, was ist jetzt positiv, was wird als positiv erlebt. Also schon vorher, also antizipieren, während der Situation und auch danach, sich nochmal wirklich zu erinnern, was war positiv. Und da gibt es diese Übung, imaginäres Erzählen, so heißt das irgendwie. Das wird angeleitet von dem Therapeuten, wirklich so eine Visualisierungsübung, wo man diese angenehmen Aktivitäten und Ereignisse nochmal durchgeht und ganz, ganz klar nochmal darauf fokussiert, sich vorstellt, was war spezifisch in dieser Situation angenehm. Die Geräusche, Gerüche, der Anblick, alles wird in Ich-Perspektive formuliert und in Präsenz. Also ich fand das irgendwie mega, weil das wirklich trainiert werden muss. Und wir wissen einfach in unserer Vorstellung, wenn wir uns Dinge bildlich vorstellen, dann werden ähnliche Areale aktiviert, wie wenn wir es tatsächlich erleben. Und das ist wirklich so ein Training. Fand ich mega, mega cool.
Das finde ich so schön. Ich finde wirklich auch dieses Wissen darum einfach, dass in unserem Geist, ob wir das jetzt nur wirklich machen, uns vorstellen, darüber reden und so weiter, der Geist weiß das ja im Grunde gar nicht so. Das ist, ja, wenn wir uns vorstellen, wir hätten dann einen Computer im Gehirn, was natürlich überhaupt kein guter Vergleich ist, weil unser Gehirn viel, viel toller ist als jeder Computer auf dieser Welt. Aber angenommen, wenn wir in diesem Bild bleiben, ja, dann ist dem Computer egal, ob wir wirklich gerade Wellness machen oder ob wir darüber reden und es uns vorstellen. Das ist total faszinierend, oder?
Es ist mega krass. Mit einem Negativbeispiel wird es aber natürlich klar. Wenn wir uns eine Bedrohung vorstellen, fühlen wir das natürlich auch wirklich und dann sind wir super gestresst. Und wenn das Gleiche geht aber auch mit dem Positiven. Also finde ich super. Das zweite Modul fand ich auch sehr spannend. Da geht es darum, dass man wirklich auch nochmal so richtig trainiert, in allem das Positive auch zu sehen. Also die kriegen dann verschiedene Situationen präsentiert, positive Situationen, neutrale und auch negative Situationen und müssen üben, in jeder Situation mindestens 6 positive Aspekte zu identifizieren. Und die Psychologen sagen halt, das ist so ein Übertraining, also man treibt es wirklich auf die Spitze, damit man diese Fähigkeit der Aufmerksamkeitsverzerrung, also dieses Negativdenken und Negativempfinden, wirklich reduzieren kann.
Da muss ich aber noch mal ganz kurz dazwischen fragen. Mhm. Hast du da mal ein Beispiel, wie wir das machen können, vielleicht in unserem Leben? 6 positive Aspekte von was? Also jetzt von...
Ja, angenommen, wir sind, also wenn wir zum Beispiel ein positives Erlebnis hatten, mich hat letztens jemand angesprochen und hat super gelächelt und war einfach gut gelaunt. Ich war essen und die hat sich an mich erinnert, die Kellnerin. Und dass ich sage, okay, ich rufe mir diese Situation nochmal in meine Erinnerung und versuche mir zum Beispiel, dass sie gelächelt hat, dass ich mich gefreut habe, ich habe mich körperlich entspannt gefühlt. Also, und so listet man das einfach auf, ja. Okay. Ich war in einer angenehmen Atmosphäre und ich mache es mir sehr, sehr visuell und ich habe irgendwie Pizza bestellt, die war auch mega lecker. Das sich vorzustellen und ähnlich auch mit einer neutralen Situation, also ich gehe zum Bäcker, ist jetzt nicht irgendwie mega spannend gewesen, aber ob es da trotzdem auch positive Aspekte gab, also es hat irgendwie nach frisch gebackenen Brötchen gerochen, da waren Plätzchen oder so und weiß nicht, eine stylisch gekleidete Frau oder so. Und das aber auch mit einer negativen Situation. Also die Fähigkeit, und das ist natürlich schwierig, wenn uns was Schwieriges passiert ist, trotzdem zu sagen, irgendwas war doch trotzdem positiv, nämlich 6 Dinge.
Ja. Dafür habe ich einen. Ich war im Bahnchaos unterwegs und es hat stundenlang gedauert, aber ich habe ein so gutes Buch gelesen und war davon so inspiriert, dass ich selbst diesem Bahnchaos irgendwie abgewinnen konnte, dass ich nach dieser Tortur richtig viel von diesem Buch weggelesen hatte. Also sowas.
Das ist ein perfektes Beispiel. Ja, okay. Genau, sowas. So. Und man trainiert das einfach. Wie ein Muskel kann man das trainieren und würde dann auch dann begleitend Imaginationsübungen machen, wo man sich auch zukünftige positive Ereignisse vorstellt und das ganz, ganz ja lebendig in der Imagination werden lassen.
Okay, verstehe. Also. Und eine Studie hast du noch mitgebracht zur Behandlung von Anhedonie bei Depression und Angststörung.
Genau, das ist eine Studie von Crest et al. 2019 wurde die durchgeführt und sie haben quasi dieses Programm, was ich gerade vorgestellt habe, bei Patientinnen durchgeführt, um zu gucken, kann man durch diesen Fokus auf diese positive Wahrnehmung, diese Belohnungssensitivität, nennen sie das, steigern, also dass wir sensibler werden für Belohnungen, wohingegen oft in der kognitiven Verhaltenstherapie, wenn die nicht gerade auch insgeheim positive Psychologen sind, haben wir oft auch den Hang dazu, uns auf negative Grundannahmen beispielsweise zu fokussieren und negative Grundannahmen zu bearbeiten. Und da sagen sie, das ist eher so eine Bedrohungssensitivität, dass man versucht, die Bedrohung runterzufahren. Und das sollte beides verglichen werden. Und da haben 96 TeilnehmerInnen mitgemacht, die an Depressionen, Ängsten oder erhöhtem Stress litten. Und sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine hat dann dieses Training, was ich eben gerade vorgestellt habe, durchgeführt. Also wirklich ein Fokus auf positive Affekte. Und die andere ganz stinknormal kognitive Verhaltenstherapie. Und das ging auch für 15 Sitzungen. Und tatsächlich hat sich am Ende gezeigt, die Gruppe, diese positiv-affektive Therapiegruppe, da hat sich der positive Affekt wirklich verbessert. Also viel mehr positive Emotionen, Freude, das ist also das Gegenteil von Anhedonie. Und das hat sich auch nach 6 Monaten Follow-up-Messung, war das stabil im Vergleich zu der anderen Gruppe. Also es wirkt auch wirklich
immer wieder schön, cool. Immer wieder schön zu hören, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist.
Toll. Wir können was dagegen tun.
Und wir können ganz viel tun, deswegen haben wir auch Übungen dabei. Und eine, die haben wir ja eben schon angesprochen, ist angenehme Aktivitäten einplanen. Also ich als jemand, der nicht an Anhedonie leidet, ich bin eigentlich prozentual die meiste Zeit happy, mache das. Und zwar seit Jahren. Also ich habe wir haben ja schon so oft über unseren Papierfetisch gesprochen. Ich habe einen Kalender aus Papier, da schreibe ich angenehme Aktivitäten rein. Da schreibe ich rein, wann ich zum Sport gehe und da freue ich mich drauf. Oder werteorientierte Aktivitäten, das ist ja auch zum Sport gehen in meinem Fall jetzt, um in diesem Beispiel einfach zu bleiben. Oder wenn ich mich zum Frühstücken verabrede mit Freunden, dann steht das da in meinem Kalender und dann freue ich mich und dann habe ich sogar bunte Marker, die mich verschiedene Arbeitsaktivitäten, Sportaktivitäten oder private Aktivitäten verschiedenfarbig markere, einfach weil es mir so viel Spaß macht, weil eben dieses Planen der Vorfreude schon die Freude ist.
Ja, genau. Es ist ein wesentlicher Bestandteil. Und ich sag mal so, du, die sich schon so freut, ne, du machst es ja trotzdem. Das heißt, Die anderen Leute, die Schwierigkeit haben, die sollten sich einen Ruck geben, probiert es aus. Es hilft.
Genau, weil nur durch das Machen kommen wir aus diesen Situationen raus. Mhm. Also genau wie beim Sport, ich liebe einfach dieses Beispiel, weil wenn jemand sich Muskeln trainiert, sagt er ja nicht, ich habe Muskeln, ich höre jetzt auf.
Ja.
Das wäre ja Quatsch, dann würden ja die Muskeln weggehen. Und genauso ist es eben auch mit Freude, die wir trainieren können. Wenn wir aufhören, Freude zu trainieren, naja, dann wird man eben wieder unbewusst, unachtsam. Und dann fällt man vielleicht in irgendwelche alten Denkmuster. Und dann denkt man wieder schlechte Dinge. Und dann denkt man wieder, jede Party wäre blöd, dieser Welt. Deswegen macht es wirklich, nehmt euch angenehme Aktivitäten vor. Zelebriert die Vorfreude und freut euch auf das, was ihr davor habt. Du hast aber noch mehr dabei.
Ja, auch während den Aktivitäten, da hilft natürlich die Achtsamkeit, weil die uns immer wieder in das Hier und Jetzt so zurückholt, ganz bewusst wahrnehmen, was ist denn hier angenehm. Und da kann ich einfach erzählen, also das ist das, was mir mitunter am meisten Spaß macht, wenn ich einfach zum Beispiel so ganz einfache Dinge mache, mit meinem Freund einen Tee trinke oder so. Unser Standardspruch ist, ach, wir brauchen doch nicht so viel, um glücklich zu sein. Also das ist wirklich so, wir sind dann im Wald und haben dann irgendwie so unsere Hängematte und ich bin dann so glücklich einfach und dann diese Erkenntnis immer wieder zu haben, man braucht einfach nicht viel. Jetzt in diesem Moment ist alles da und das wirklich zu fühlen und zu erleben und zu sagen, hey, ich bin froh, dass du an meiner Seite bist, diesen Tee zu haben und so. Das merkt man sich dann auch, weil wenn man die Dinge bewusst wahrnimmt, erinnern wir uns auch daran und das ist wieder ein Anreiz für nächste Aktivitäten und Situationen.
Ah, stimmt. Ach, ihr habt auch so einen Spruch. Wir sagen, Mann, geht's uns gut.
Ja. Komm, wir machen T-Shirts, Diana.
Ja, genau. Ah, so schön. Ja, genau. Bewusstsein. Ja. Achtsamkeit ist eben auch achtsam im Moment. Oder was heißt auch? Achtsamkeit ist achtsam im Moment sein und zu gucken, was da ist. Und das eben auch, wenn ihr jetzt sagt, ich bin oft freudlos, ganz besonders achtsam in der Freude zu sein und sie wahrzunehmen und zu sagen, ah, so fühlt sich das also an, wenn ich was Schönes mache oder wenn ich alles habe, gerade was ich brauche, weil ich gerade in einer Situation bin, die mich sehr froh macht.
Ja. Und dann kann man davon zehren noch im Nachhinein auch noch. Wirklich wie so eine Pralinenschachtel daran denken, ah, oh, wie schön war es damals.
Also sich das in Erinnerung rufen. Mhm. Also vorher Freude fühlen beim Vorplan, dann währenddessen, während man das macht, was man da macht und nachher auch.
Genau.
Okay. Und dann gibt's aber tatsächlich auch noch Therapiemöglichkeiten.
Ja, also weil ich ja natürlich ganz neue Forschung jetzt mir angeguckt habe, gibt's natürlich auch neue Forschungsmethoden. Und eine, die ich einfach echt mega witzig fand, war so eine Virtual Reality Reward Training. Also dass man wirklich mit so einer VR-Brille sitzt und das tatsächlich übt, Belohnung zu empfinden. Und das ist auch so eine Behandlung, die geht über 13 Sitzungen lang, 7 Wochen. Und da bekommen die PatientInnen oder auch Probanden Szenen vorgestellt. Die fangen erstmal mit super positiven Inhalten an in den ersten Sitzungen, werden aber dann immer neutraler. Und dann sollen sie in diesen Szenen trotzdem immer noch positive Aspekte finden. Weil das ist ja das, was für manche Menschen sehr schwierig ist, wenn die an Anhedonie leiden. Die brauchen mega krasse Reize, ja, super krasse Dinge, um dann ein bisschen Freude zu empfinden und haben es sich ja quasi abtrainiert oder nicht mehr gelernt, sich auch für kleine Sachen zu freuen. Und da wird von dieser Sache Gebrauch gemacht, indem sie dann erstmal so ganz krass spannende Szenen bekommen, sehr, sehr positiv. Und dann wird immer wieder trainiert, auch in neutralen Situationen wieder das Positive zu finden. Und dann halt genial halt mit diesen Virtual, mit diesen Brillen halt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Oculus-Brille aufhattest, wo man dann so spielt. Also es ist schon krass.
Einmal, und das ist total verwirrend erstmal, wenn das Gehirn gar nicht klarkommt und so. Aber wenn man sich dann dran gewöhnt, ist es ganz lustig.
Ja, mir war ein bisschen schwindelig, aber kann man in der Therapie auch nutzen. Also, und eine andere Therapie, Amplification of Positivity, da geht es halt vor allen Dingen darum, Dankbarkeit zu stärken oder so diese kleinen Acts of Kindness, also freundliche Handlungen und wirklich so einen Fokus nochmal auf prosoziales Verhalten, also anderen zu helfen, in Beziehung zu sein, weil wir ja soziale Wesen einfach sind, das macht uns einfach glücklich. Gemeinschaft macht uns glücklich.
Also Dankbarkeitstagebuch führen, solltet ihr jetzt das Gefühl haben, unter Freudlosigkeit zu leiden. Es ist ein Kontinuum, solltet ihr jetzt ab und zu mal freudlos sein oder immer wiederkehrend euch da wieder erkennen in dem, was wir da gerade gesagt haben, würde ich auch ganz als Einsteigerprogramm immer das Dankbarkeitstagebuch, oder?
Ja, und ich habe noch einen Tipp, den ich letztens in der Psychotherapie hatte, weil da hatte ich eine Patientin, die hat sich sehr schwer damit getan, mit Dankbarkeit. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, schreiben Sie doch so richtig, richtig langweilige Dinge auf. Also bloß nicht, also sowas wie, ach, ich habe neue Bettwäsche. Und das war ein Gamechanger für sie, weil sie einfach sehr, sehr hohe Ansprüche hat und dachte immer, oh, ich muss jetzt was ganz Krasses aufschreiben. 3 Punkte, für die ich mega dankbar bin. Und in dem Moment, als wir dann langweilige Dinge als Aufgabe formuliert haben, dann war es kein Problem mehr und sie hat auch Dankbarkeit gespürt.
Auch für langweilige Dinge, sehr schön. Ja. Und da wiederum empfehle ich euch nochmal unsere Folge über den Stoizismus. Da haben wir auch genau darüber gesprochen, dass die Stoiker nämlich immer dankbar über das Glas waren, aus dem sie ihr Wasser tranken und auch dankbar für das Wasser, was in dem Glas ist, für das sie wiederum auch dankbar sind. Und wenn man das eine Weile macht, dann ist wirklich unglücklich sein sehr, sehr schwer, weil Gott, wie schön das alles ist, dass man Wasser hat und ein Glas. Ja. Du hast uns auch eine Übung mitgebracht.
Genau, ich habe mich inspirieren lassen von der Forschung quasi und habe quasi eine Imaginationsübung, wo wir so ein bisschen in einen vergangenen Tag von euch gucken und dann einen positiven Moment betrachten und auch einen neutralen Moment und da dann ganz genau hingucken, was war denn in diesen Momenten positiv.
Teilt gerne die Folge mit Leuten, wo ihr sagt, Mensch, hier, vielleicht ist bei dir so ein bisschen die Freude letzte Zeit verloren gegangen. Vielleicht ist es eine Inspiration, denn wir sagen immer wieder, man kann sich selber trainieren, seinen Geist, man kann sein Bewusstsein ordnen und seinen Geist trainieren. Und das wollen wir hier in Achtsam auch machen. Und zwar ganz konkret, also einmal mit all diesen Informationen, damit unser Neokortex gefüttert wird, also unser analytisches Gehirn, damit wir ganz viel lernen und sagen, aha, interessant. Aber dann auch tatsächlich emotional fürs limbische System, dass das fühlt, oh, ist das schön. Ist Achtsamkeit schön? Ich fühle es tatsächlich und deswegen gibt es immer diese Übungen am Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und diese Übungen auch macht. Und vielen Dank, dass ihr vielleicht mit jemandem diese Folge teilt, der vielleicht gerade ein bisschen freudlos ist. Dann sage ich, Mahjong, danke dir für diese Übung. Macht's euch gemütlich. Und bitteschön.
In dieser Übung werden wir deine Vorstellungskraft trainieren und die Aufmerksamkeit auf positive Momente des Alltags lenken. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Ich lade dich ein, deine Augen ganz entspannt zu schließen und ihnen eine Pause zu gönnen. Nimm nun neugierig Kontakt mit deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Verweile einen Moment bei dieser Bewegung und genieße jeden Atemzug. Rufe nun einen beliebigen Tag aus der vergangenen Woche in deine Erinnerung. Idealerweise gab es an diesem Tag einen Moment, der dich sehr gefreut hat und ein ganz neutraler Moment. Lass dir dafür ein bisschen Zeit. Falls dir nichts Besonderes einfällt, nimm für diese Übung einfach den gestrigen Tag. Im Folgenden werde ich in der Ich-Perspektive sprechen, damit du dir die Übung noch besser vorstellen kannst. Ich liege noch im Bett. Mein Wecker hat gerade geklingelt und ich drehe mich noch einmal im Bett rum. Ich spüre nach, wie sich mein Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. Fühle ich mich ausgeruht oder doch noch ein bisschen müde? Vielleicht ist da aber auch dieses benommene Gefühl, wenn man gerade richtig intensiv geträumt hat und plötzlich aufwacht. Dann muss ich erstmal mich daran gewöhnen, dass der Traum nur ein Traum war. Ich spüre einfach nach, was da ist und nehme die warme Bettdecke wahr. Ich nehme wahr, welche ersten Gedanken mir in den Kopf schießen. Vielleicht muss ich heute noch einiges erledigen. Oder vielleicht ist da auch der Gedanke, ach, eigentlich hatte ich mir doch vorgenommen, nicht immer mit To-Dos aufzuwachen. Ich stehe nun langsam auf und beginne meinen Tag. Und dabei spüre ich, wie mein Körper sich anfühlt. Der Morgen nimmt weiter seinen Lauf und ich lenke nun bewusst meine Aufmerksamkeit auf eine Situation, die mir richtig viel Freude und Spaß gemacht hat. Ich stelle mir vor, dass ich wieder in dieser Situation bin. Nehme wahr, wer um mich herum ist und schaue mir ganz genau die Menschen und die Umgebung an. Ich nehme die Farben wahr und spüre die Temperatur um mich herum. Alle Gedanken, die mir jetzt in diesem freudvollen Moment in den Kopf kommen, nehme ich ganz bewusst wahr. Ich spüre, wie sich mein Körper anfühlt. Und ich schaue mich genau um in diesem Moment und betrachte vier Dinge, die mir ganz besonders viel Freude gemacht haben. Ich zähle sie auf, vielleicht an meinen Fingern. Und stelle sie mir ganz genau vor. Sie sind vor meinem inneren Auge. Mit der gleichen Neugierde betrachte ich nun einen ganz neutralen Moment an diesem Tag. Es kann ein langweiliger Moment sein, der auf dem ersten Blick nicht so besonders erscheint. Zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einer Warteschlange im Supermarkt. Ich nehme die Umwelt um mich herum ganz genau wahr und beobachte wieder, welche Menschen um mich herum stehen. Vielleicht ist da auch niemand. Ich betrachte die Farben und spüre in meinen Körper hinein, in alle Empfindungen meines Körpers. Obwohl dieser Moment ganz gewöhnlich scheint, lenke ich nun ganz bewusst meine Aufmerksamkeit auf vier Dinge, die trotzdem besonders und positiv sind. Dabei denke ich daran, dass nichts selbstverständlich ist. Alles kann zu einem Wunder werden, wenn ich es wirklich tief und genau betrachte. Zum Beispiel die Tatsache, dass dieser Supermarkt so prall gefüllt ist. Oder meine zwei Beine, die funktionieren und ich hier stehen kann. Meine Augen, die es mir erlauben zu sehen. Ich suche weiter nach Dingen, die ich im Alltag vergesse. Wenn sie fehlen würden und nicht da wären, würde ich wirklich leiden. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Du kannst diese Übung auch tatsächlich im Alltag immer wieder machen. Auch in ganz unscheinbaren Momenten. So trainierst du deine Fähigkeit, Freude und Belohnung zu empfinden. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.